Wir haben schon ein herrliches Wort Gottes gehört. Und auch darüber habe ich gleich nachdenken müssen, wie die größten Verheißungen Gottes mitten unter irdische Begriffe, die auf die Zukunft und auf den irdischen Zustand Israels hinweisen, verborgen, ja eingehüllt sind. Es heißt, jauchzen sollen die Wüste und die Einöde, frohlocken soll die Steppe und aufsprossen wie ein Narzissenfeld. Sie soll in voller Blüte stehen und frohlocken, ja mit Jubel und frohlocken. Dann geht's von der Herrlichkeit des Libanon über die Saron-Ebene. Sie alle sollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann heißt es, stärkt die erschlafften Hände und festigt die wankenden Knie. Sehet oder sagt zu denen, die verzagten Herzen sind, seid getrost, fürchtet euch nicht, sehet, da ist euer Gott. Das ist es, was viele nicht verstanden haben, dass Verheißungen mit dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen Christi im prophetischen Wort zusammengebracht worden sind. Und wer das nicht unterscheiden kann und vielleicht auch nicht einmal die Verheißungen für Israel und die Verheißungen für die Gemeinde, wird immer wieder Mühe haben, das alles recht einzuordnen. Wenn Gott uns aber Gnade schenkt, dann werden wir es schon erkennen. Ihr seht, Jesaja 35, Vers 5, erfüllte sich im Dienst Jesu. Alsdann werden die Augen der Blinden sich auftun und die Ohren der Tauben sich öffnen. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird jauchzen. Doch merkt, was direkt dahinter steht. Denn in der Wüste quellen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Das eine erfüllte sich damals. Das zweite erfüllt sich jetzt. Und trotzdem steht es beides in einem einzigen Vers. Weiter steht, der glühende Sand wird zum Teich und das durstende Land zu Wasser sprudeln. Wo zuvor Schakale wohnen und so weiter. Das betrifft den irdischen Bereich. Aber seht, was dann wieder in Vers 8 steht. Und es wird dort einen gebahnten Weg geben. Die heilige Straße wird man ihn nennen. Kein Unreiner wird auf ihr wandeln. Nein, sie ist für sein Volk allein bestimmt. Man könnte vieles darüber sagen. Das prophetische Wort, und ich habe jetzt den Gedanken bekommen, über den Antichristen zu schreiben. Und man soll sich fast verwundern, wie beides verhüllt ist in der Bibel und trotzdem offenbar. Den einen verborgen, den anderen geoffenbart. Wer die Verheißungen über Christus im gesamten Alten Testament suchen will, der muss schon einige Mühe auf sich nehmen, denn mitten unter irgendeinem Text ist plötzlich ein Vers, der von Christus spricht. Und die Umstände vorher und nachher mögen mit der Verheißung nicht im Zusammenhang stehen. Genauso ist das mit dem Antichristen. Die Leute suchen ihn überall. Nur nicht da, wo er tatsächlich ist. Deshalb ist es notwendig, weil auch er in seiner Beschreibung so verhüllt ist. Man muss manchmal raten, aber nicht allzu lange. Sehr bald trifft die Beschreibung von allen Seiten auf ihn zu. Und dann braucht man nur noch vielleicht zu fragen, es hängt an der Wand, macht Tick-Tack, wenn es runterfällt, was war es? So ungefähr. Man kann, wenn man die Bibel richtig liest, mit gesalbten Augen, mit offenem Herzen, erleuchtet durch den Heiligen Geist, dann wird man selbst die Dinge, die verhüllt sind, erkennen. Und ich meine fast, dass zwei Dinge von außergewöhnlicher Bedeutung sind. Und gerade diese beiden Dinge sind mit Mühe am Ende der Zeit hervorgebracht worden. Eins ist die Offenbarung Jesu Christi. Die Offenbarung Jesu Christi war verborgen durch alle Zeitalter hindurch. Man muss nur einmal Kirchengeschichte lesen, um festzustellen, dass es der Hauptstreit war, fast auf allen Konzilen und Synoden, wer nun Christus wirklich ist. Man hat darüber gestritten, weil es nicht die Zeit der Offenbarung gewesen ist. Jetzt mögen streiten, wer will, aber Gott hat ein Volk, dem er sich offenbaren konnte auf Erden. Und da gibt es kein Rätsel mehr, sondern die Lösung, die Antwort ist uns aus Gnaden zuteil geworden. Christus war verhüllt. Nun ist er offenbar geworden. Wir wissen, wer Jesus Christus ist. Der Ich Bin, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott selbst geoffenbart in Menschengestalt auf dieser Erde. Jetzt das Zweite ist der Antichrist. Und ich sage euch schon heute, wer Christus nicht erkennt, wird keine Möglichkeit haben, den Antichristen zu erkennen. Das eine ist vom anderen abhängig. Wem der Feind die Augen für das eine verdunkelt, dem verdunkelt er gleichzeitig die Augen für das andere. Glaubt es mir, ihr werdet es sehen. Denn dem Feinde ist es tatsächlich gelungen, beides zu verhüllen und die Menschheit über beides im Dunkeln zu lassen. Aber Gott sei Dank, dass wir in den Tagen leben, in denen es Gott gefallen hat, seinen Ratschluss, wie er in seinen Knechten und Propheten geoffenbart hat, jetzt kundzutun, und zwar von Anfang bis zu Ende. Wir rätseln nicht über Christus und auch nicht über den Antichristen. Das war auch eine Frage des großen Predigers in Seoul, weil jemand mir sagte, er behaupte, der Antichrist komme aus Japan. Und dann habe ich ihm auch die Frage direkt gestellt. Und er sagte, nein, das behaupte ich nicht, aber der muss irgendwann in naher Zukunft so unter diesen europäischen Völkern hervorkommen. Ich sagte, mein Bruder, er sitzt da und da. Ihr wisst ja, frank und frei, was kann ich dafür? Das ist doch mein Wissen und meine Natur, immer so ganz offen zu sein. Ich schlage nicht den Busch, sondern das, was sich unter dem Busch verborgen hält. Und dann guckte er mich natürlich an. Ich sag, so ist es und nicht anders. Aber darüber werden wir noch schreiben. Ich bin Gott von Herzen dankbar, dass er uns in Gnaden angesehen hat. Und er hat Menschen auf Erden, denen er diese beiden Geheimnisse als sehr wertvoll und als entscheidend offenbaren wird, wenn er es nicht schon geoffenbart hat. Und ich sage noch einmal, als entscheidend, nicht nur als etwas unter vielem, sondern als die Hauptsachen. Christus ist ja das Geheimnis Gottes geoffenbart. Es ist die Hauptsache auf göttlichem Bereich, in göttlichem Gebiet. Und der Antichrist, ihn zu entlarven und wirklich den Menschen zu zeigen, das ist genauso notwendig wie auch das Erste. Damit den Menschen die Augen aufgehen und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Wir sind Gott nicht dankbar genug für den Knecht und Propheten, den er gesandt hat in unseren Tagen. Und auch darüber werde ich noch schreiben müssen. Manche von uns können sich an die Zeit erinnern, als das Fernsehen aufkam. Dann hat man gesagt, das ist das Bild des Tieres, das reden kann. Und ich erinnere mich noch daran, wie man darüber gepredigt hat. Nein, der Fernseher, das ist der Fernseher. Das ist doch nicht das Bild des Tieres. Wer meint, das sei das Bild des Tieres, der weiß noch gar nicht, was das Tier ist. Und wenn man ein Bild hat, muss man ja die Wirklichkeit vorher haben. Wenn ihr ein Bild von mir haben wollt, dann müsst ihr mich schon fotografieren. Dann habt ihr ein Bild von mir. Dann wisst ihr genau, wie ich aussehe. Man muss den Dingen einmal auf den Grund gehen. Nicht nur darüber hinweg reden, sondern durch die Gnade Gottes hineingeführt werden. Und neuerdings, ich habe es hier schon gesagt, ist es der Computer. Und die Begründung liegt darin. Das Fernsehen konnte nicht selber denken, also konnte es nicht derjenige sein, aber der Computer, dem wird schon menschliche Fähigkeit zugesprochen, der kann also auch schon denken, wenn man es ihm beibringt, nicht? Und deshalb muss er es sein. Und was ist es? Menschen werden auf frömmste Weise irregeführt, an der Wahrheit vorbeigeleitet und meinen, sie haben eine Riesenerkenntnis geschluckt. Und wenn sie sich auf die Waage stellen, müssen sie sich vorbiegen, weil sie kaum noch über den Aufgeblähten schauen können. Was ist es? Erkenntnis bläht auf, zumindest wenn sie überhaupt nicht biblisch ist. Aber göttliche Wahrheit macht frei. Und dafür sind wir dankbar. Ich habe jetzt in diesen Tagen wenig Zeit gehabt, die Nachrichten zu hören, aber habe dann mal die Nachrichten aus dem Heimatland dessen gehört, der jetzt so seine Weltreise dort macht. Und man sollte nicht meinen, wie oft das Wort Heiliger Vater selbst in den Nachrichten gebracht worden ist. Am laufenden Band. Hier sind die Nachrichten ein wenig geziemt, nicht wahr? Man verwendet Ausdrücke, die nicht allgemein anstößig sind. Und dann sagte der Mann, der die Nachrichten brachte, wir sind eine katholische und eine polnische Nation. Nicht nur eine polnische, sondern auch an erster Stelle eine katholische Nation. Und dann ging das wieder los und dann kam die Nachricht wieder von dem Heiligen Vater. Gottes Wort sagt, ihr sollt niemand auf Erden Vater heißen. Einer ist euer Vater und der ist im Himmel. Und wenn ihr betet, dann betet, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Nicht der du bist in Polen oder sonst wo, sondern der du bist im Himmel. Das sind doch alles Worte des Herrn. Aber selbst Protestanten sind benebelt, sie haben getrunken von dem Wein der Buhlerei Babylons. Und wie der Prophet Jeremia im Kapitel 51 sagt, sie haben ihren Verstand verloren und sind irre geworden. Und weil sie irre geworden sind, gehen sie irre, geistlich nicht mehr zurechnungsfähig. Aber Gott hat sein Wort gesandt, um uns dahin zu bringen, dass wir all diese Dinge unterscheiden können. Und ich sage es euch, wenn man mit Menschen, besonders mit Predigern darüber spricht, oh, dann sagen sie doch schlicht und einfach, das muss doch aber eine Kapazität sein, das muss doch ein Mann sein, der alles beherrscht und so weiter. Und dann suchen sie diesen Supermann, diesen Weltregenten und wissen gar nicht, dass er sich so elegant gibt wie nur möglich und dass sie ihm schon alle huldigen, das wissen sie gar nicht. Und dass er sie der Reihe nach eingesackt hat, wissen sie auch nicht. Aber Gott hat es ja in seinem Worte vorausgesagt. Und deshalb können wir dankbar sein für jede Belehrung und für den Aufruf, ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Und wir werden noch staunen, was an Bibelstellen hervorkommt, wenn diese Dinge beschrieben werden. Die Stunde ist da. Wir sind in die letzte Phase eingetreten. Das Kommen des Herrn steht nahe bevor, so wie der Antichrist sein Wesen treibt und das tut, was ihm auferlegt ist. So ist auch Christus in der Gemeinde wirksam, offenbart sich, redet und möchte unsere Herzen ganz für sich gewinnen, dass wir ihm ganz angehören. Es ist ja der Sinn unserer Zusammenkunft, nicht nur das Wort Gottes zu hören, sondern unter dem Schall des Wortes mit Gott verbunden zu sein, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft unter der Verkündigung des Wortes mit Gott zu haben, wie mir heute schon unser lieber Bruder Ernst Strauß Junior sagte, wie oft hat Gott an dieser Stätte schon mit uns geredet, und dasselbe dürfen wir alles sagen, und nicht nur das, wie oft hat Gott gewirkt. Wenn es nun so scheint, als sei alles trübe und trocken, macht euch keine Sorgen. Wir haben uns zumindest keine eigenen löchrigen Brunnen gegraben und haben nicht eigenes Wasser in die Zisternen gefüllt, sondern warten, bis der Brunnen Gottes sich öffnet, denn Gottes Brunnen hat Wasser die Fülle. Was soll alles eigene tun? Eines Tages wird die Maskerade zu Ende sein. Der Fasching ist dann abgeschlossen. Jeder wird ablegen, was er an Kostüm hatte und mit der Realität konfrontiert werden. Unser Gott hat Menschen auf Erden, die im irdischen Bereich normal bleiben, die im geistlichen Bereich normal bleiben, die unterscheiden können, worum es geht, und ihren Platz in Gott und in der Gemeinde des Herrn finden und einnehmen. Zurückkommend auf das Thema von gestern und jetzt im Anschluss an das Wort aus Jesaja 35, lasst mich aus Sacharja 9 lesen, und ihr werdet sehen, wie das eine mit dem anderen ebenfalls verbunden wurde. Hier, Sacharja Kapitel 9, steht in Vers 9 die bekannte Stelle: Frohlocke laut, Tochter Zion, Brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen eine Eselin. Dann werde ich die Kriegswagen aus Ephraim ausrotten und die Kriegsrosse aus Jerusalem, auch die Kriegsbogen werden ausgerottet werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrlichkeit wird von Meer zu Meer, vom Euphratstrom bis an die Enden der Erde reichen. Das eine hat sich auf das erste Kommen des Herrn bezogen. Diese Schriftstelle erfüllte sich, als unser Herr am Palmsonntag nach Jerusalem einritt, auf dem Füllen einer Eselin. Was aber ist mit Ephraim? Was ist mit den Kriegswagen? Was ist mit den Rossen? Was mit Jerusalem? Was mit all den anderen Verheißungen? Und hier steht sogar vom Euphratstrom bis an die Enden der Erde. Ihr wisst ja, den Amerikanern fällt immer das Letzte ein. Und da las ich doch tatsächlich im Time Magazin auf meiner Reise, dass von Amerika aus beschlossen wurde, einige Millionen Dollar zu investieren, um das alte Babylon, die alte Stadt Babylon am Euphratstrom auszugraben, um die Ruinen des alten Babylon freizulegen. Und ich dachte, ja, was soll das hier? Und meine Gedanken gingen doch an das neue Babylon. Und ich dachte bei mir selber, ehe sie die Ruinen des Alten ausgegraben haben werden, wird das Neue schon in Ruinen liegen. So ist die Sache und nicht anders. Aber Millionen von Dollar werden ausgegeben von Millionären, die sich einen Namen machen wollen und dann sagen können, ja, ich habe die Titanic herausgeholt oder ich habe Babylon ausgraben lassen. Ihr Lieben, wir leben in den letzten Tagen. Und die Menschen wissen nicht mehr, was sie sollen. Ein anderer schreibt, er bezahlt keine Steuer mehr. Denn Amerika produziert Waffen, die dann dazu führen werden, den Kampf von Armageddon zu bewältigen. Und dann sagte ich, möchte mich nicht daran beteiligen und deshalb bezahle ich keine Steuer mehr. Die Menschen wissen nicht mehr, was sie wollen und was sie sollen. Der Mann steht vor dem Gericht und liest denen aus Offenbarung 16 vor, dass dieser Kampf stattfinden wird und sagt, ich weigere mich, die Steuern zu bezahlen, weil dieser Kampf mit unseren Steuergeldern finanziert wird. Ihr Lieben, wenn es darum ginge, dann wäre ich noch dafür, dass die Steuer noch erhöht wird, damit das recht bald und recht gut geschieht mit Gottes Hilfe. Denn so ist es doch im Worte Gottes gesagt worden. Was soll all der religiöse Fanatismus? Gott hat einen Plan gemacht. Und dieser Plan läuft planmäßig, abgelobt sei sein Name. Daran ändert niemand etwas. Sie kennen doch den Heilsratschluss Gottes nicht. Aber es steht ja geschrieben, dass Damaskus vernichtet werden soll und ein Aschhaufen sein wird. Dann würde ich sagen, Herr, gib ihnen Eile ins Herz, damit die Dinge zügig vorangehen. Wir sind am Ende der Zeit angekommen. Niemand kann beten, Herr, verhindere das oder jenes. Nein, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Alles, was Gott sich vorgenommen hat, das führt er aus. Und wenn die Leute jetzt schon rufen, dass nun alles eingefroren werden soll, die Bibel sagt, der Tag des Herrn kommt und er wird brennen wie ein Ofen. An ihm werden alle Gottlosen wie Stroh sein und verbrennen wird sie der Tag des Herrn. Dann können doch nicht die Leute kommen mit ihren Friedensparolen. Das nützt alles nichts. Der Russe lacht und spottet und sagt sich, ihr könnt eures tun, ich werde das meine tun. Gott hat doch alles schon längst geordnet. Aber die Menschen merken, dass ihnen die Dinge aus den Händen geglitten sind. Und warum? Weil sie Gott aus den Händen geglitten sind. Überall da, wo die Menschen Gott aus den Händen gleiten, da gleiten den Menschen die Dinge aus ihren Händen. Der Mensch ist nur so lange sicher und geborgen, wie er selber in den Händen Gottes ist. Und mit dem Moment, wo er nicht mehr in den Händen Gottes ist, gleitet ihm alles aus, wie er Gott ausgeglitten ist. Jetzt in dem gleichen Kapitel, Zacharia 9, Vers 11 steht, auch will ich, was dich betrifft, um des Blutbundes willen, den ich mit dir geschlossen habe, deine Gefangenen in Freiheit setzen, aus der wasserlosen Grube. Hier haben wir wieder das Wort vom Bunde. Vom Bunde, der durch das Blut am Kreuz auf Golgatha mit dem Volke Gottes geschlossen wurde. Im Einleitungswort haben wir gehört, dass die heilige Straße allein für das Volk des Herrn bestimmt worden ist. Und kein Fremder und kein Unreiner wird darauf wandeln, sondern die vom Herrn Erlösten, die bluterkaufte Schar, mit der Gott am Kreuz auf Golgatha durch das heilige Blut einen Bund geschlossen hat, die ihm für Zeit und Ewigkeit angehören. Diese Menschen werden auf der heiligen Straße unseres Gottes gehen, auf dem gebahnten Wege. Und da kann ihnen nichts mehr passieren. Manche Hindernisse mögen rechts und links auftreten, aber Gott wird uns helfen, mitten durch alles hindurchzugehen. Im Alten Testament, im 2. Mose, wird uns noch einiges gesagt, was wir ebenfalls beachten sollten. 2. Mose, Kapitel 34. Ihr wisst ja, diese beiden Kapitel, Kapitel 33 und 34, sprechen von der Gnade Gottes. Immer wieder finden wir hier das Wort Gnade. 1, 2, 3, 4, 5. Fünfmal allein in den zwei letzten Abschnitten in Kapitel 33. Dann geht es hier weiter in Kapitel 34 von Vers 6. Da zog der Herr vor seinen Augen vorüber und rief aus: der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Gnade und Treue, der Gnade auf Tausende hin bewahrt, der Unrecht, Übertretung und Sünde vergibt, doch auch die Schuld keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter an den Kindern und Kindeskindern heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Da verneigte sich Mose eilends bis zur Erde, warf sich nieder und sagte: habe ich irgend Gnade bei dir, o Herr, gefunden, so wolle mein Herr doch in unserer Mitte einherziehen, denn es ist ein halsstarriges Volk, aber vergib uns unsere Schuld und Sünde und lass uns dein Eigentum sein. Genau das Gleiche könnten wir heute noch beten. Es hat sich nicht allzu viel geändert. Die Menschen sind so geblieben, wie sie waren. Das einzige Verändernde ist von Gott gekommen. Die Menschen sind im Alten und Neuen Testament gleich. Die Veränderung ist von Gott gekommen, indem nicht ein Lamm das Blut vergossen hat, sondern das Lamm Gottes. Nicht Tierblut, sondern göttliches, heiliges Blut geflossen ist. Daher kommt der Unterschied, die Veränderung, nicht, dass der Mensch von selber anders geworden wäre. Wenn, dann ist er hilfloser und elender geworden. Aber unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wir wissen, dass er nicht nur die Verheißung gegeben hat, sondern er hat sie auch erfüllt. Um des Blutbundes willen werde ich sogar deine Gefangenen freilassen und sie herausführen. Ja, er hat das Gefängnis gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Schon im Alten Testament sind die Ankündigungen und Verheißungen dessen, was durch Jesus Christus, unseren Erlöser, geschenkt und gegeben werden würde. Hier steht dann weiter in Vers 10. Da antwortete der Herr, wohlan, ich schließe einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie auf der ganzen Erde und unter allen Völkern noch nie vollführt sind. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du lebst, soll das Walten des Herrn wahrnehmen, denn wunderbar soll das sein, was ich an dir tun werde. Das ist eine wunderbare Verheißung. Und ihr werdet nachher gleich sehen, worauf es ankommt und was mit dieser Verheißung an Bedingungen verknüpft worden ist. Nehmen wir es uns zu Herzen. Gott offenbarte sich dem Mose, das Volk wurde herausgeführt, das einzige Volk auf Erden, das seit den Tagen Abrahams als von Gott auserwählt galt. Und Gott sprach, wo wäre ein Volk auf Erden, das die Stimme Gottes vom Himmel her gehört und seine Herrlichkeit gesehen hat. Mit Abraham machte Gott den Anfang und ihm gab er die Verheißung über Isaak und dann durch Jakob und dann die Erzväter. Und Gott war mit denen, die unter dieser göttlichen Verheißung standen und hat sich in ihrer Mitte geoffenbart. Mose redete und der Herr antwortete, der Herr antwortete und Mose redete wieder. Gott redet zu seinem Volke. Und ich glaube, dass wir dahin kommen müssen, dass wir in den Predigten Bruder Brennhams so manch einen direkten Ausspruch Gottes wahrnehmen und es uns wie ein Stich durchs Herz gehen kann. Und wir sagen müssen, hier redet Gott zu uns. Es ist doch kein Geheimnis, wie unter all den prophetischen Schriften hier und da Kernaussprüche über Christus gegeben wurden, die eingebettet sind in einem ganzen Kapitel. So mögen in den Predigten Bruder Branhams mancherlei göttliche Weisungen und Aussprüche verborgen sein. Mitten in einer ganzen Predigt sind eine Anzahl Aussprüche Gottes, die an uns gerichtet worden sind. Und man hört es immer wieder, wer aufmerksam liest, wer betend liest, der liest immer mehr heraus. Manches haben wir überhört, manches übersehen, anderes nicht gefunden und wieder anderes als nicht so wichtig betrachtet. Doch die Stunde ist da. Gott redete zu Mose, Mose redete mit Gott. Propheten haben die Verbindung zwischen dem Volke Gottes und Gott hergestellt. Das heißt, Gott hat sie als Kanäle gebraucht, um seine heilige Gegenwart auf Erden unter den Menschen kundzutun. Wer waren die Propheten? Dem Äußeren nach, Elia und alle anderen waren Menschen wie wir. Aber mit dem Moment, als Gott zu ihnen sprach und göttliche Verantwortung, Kraft göttlicher Berufung in ihr Leben kam, waren sie nicht nur gewöhnliche Menschen, das blieben sie im irdischen Bereich, aber im geistlichen Bereich waren sie Männer Gottes, getrieben vom Heiligen Geist, und Gott hat persönlich durch sie gesprochen. Hier heißt es, da antwortete der Herr, wohlan, ich schließe einen Bund. Und mit dieser Bundesschließung wird direkt gesagt, vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie auf der ganzen Erde und unter allen Völkern noch nie geschehen sind. Möge Gott, der uns diese Bundesschließung vor Augen führt, auf sein Volk gnädig herabschauen und uns im tiefsten Inneren das vollbrachte Erlösungswerk von Golgatha vor Augen führen, dass wir nicht an unserer Erlösung weiterarbeiten, sondern erkennen, dass Gott in Christus alles beglichen, Versöhnung, Vergebung, volles Heil und Gnade ist uns für immer zuteil geworden. Und wenn wir das im Glauben erfasst haben, dann wird unser Geist frei. Dann hört die innerliche Bedrückung und die Belastung auf. Und dann können wir uns wie eine Blume vor der Sonne entfalten und können Gott walten lassen. Solange wir mit uns selber immer und immer wieder tagtäglich unzufrieden sind und das in den Vordergrund rücken, wird es Gott unmöglich sein, sich uns zu offenbaren. Unzufrieden sein mit uns selber, das schadet nicht. Aber diese Unzufriedenheit, die sollte nur einen Gedanken lang andauern und uns nicht stundenlang am Tage quälen und hindern. Paulus hat mit diesen Dingen schnell abgerechnet. Er hat zwar das Äußere als existent betrachtet, aber sich nicht daran aufgehalten, sondern das Geistliche in den Vordergrund gerückt. Wir können noch mehr Zeit dafür verwenden, um mit uns selber und um uns selber und mit anderen uns zu befassen. Und es wird zu nichts führen. Eigene Unsicherheit und was immer da sein mag, Unzufriedenheit, werden wir nur auf andere übertragen. Nein, es bleibt dabei. Gott hat einen ewigen Bund mit uns geschlossen. Unser aller Schuld und Sünde ward auf ihn gelegt. Und wie ich es gestern Abend andeutete, wenn die Posaune im Heiljahr erklang und die Menschen begriffen, dass der Versöhnungstag gekommen war und jeder konnte frei ausgehen, der kam doch nicht nach einigen Tagen zurück, als habe die Posaune überhaupt keinen Ton gegeben, als sei gar kein Heiljahr gewesen. Man hätte die Menschen doch geistig als nicht zurechnungsfähig betrachtet, wenn sie immer wieder gekommen wären und getan, als wäre gar kein Heiljahr gewesen. Ihr Lieben, wie ist es mit der neutestamentlichen Gemeinde? Wenn schon im Alten Testament unter dem Blut der Lämmer am Versöhnungstage Kraft göttlicher Verordnung das Heiljahr ausgerufen wurde und die Menschen konnten frei ausgehen, was soll da im Neuen Testament sein? Unser Herr las vor, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, um den Armen die frohe Botschaft zu bringen und das angenehme Jahr, Luther übersetzt, und das gnädige Jahr des Herrn auszurufen. Das ist es doch, worum es geht. Und dann kann doch jeder Verschuldete frei ausgehen und braucht keinen einzigen Gedanken an seine Verschuldung mehr zu verschwenden. Er braucht nicht mehr zurückzuschauen. Er kehrt zu seinem ursprünglichen Besitz wieder zurück. Das müssen wir begreifen. Die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus ist keine Theorie, sondern eine göttliche Erfahrung, die wir ein jeder selber machen müssen, und zwar heute hier an dieser Stätte. Und ein für allemal begreifen, dass die Posaune ertönt, die Posaune des Evangeliums von Jesus Christus, unserem Herrn. Viele haben die Bibelstelle aus Offenbarung 10 wiederholt in den letzten Tagen. Wenn der letzte Engel in die Posaune stoßen wird, dann ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, wie er es seinen Knechten, den Propheten, zuverlässig geoffenbart hat. Ich frage euch, haben wir den göttlichen Posaunenton und die damit verbundene Wirkung Gottes unter seinem Volke begriffen? Da kommt ein Mann vom Berge herunter, nachdem der Herr ihm in der Wolke erschienen ist, und wusste, auf welch einen Widerstand er stoßen würde unter den Gläubigen. Und ganz zaghaft sagt er, sollte Gott mir nicht gestattet haben, euch kundzutun, dass er euch vergeben hat? Dieser Mann Gottes war der Demütigste seit den Tagen Mose. Hat nicht der Herr gesagt, wem ihr die Sünden erlasset, dem sind sie erlassen? In der Verkündigung des Evangeliums liegt göttliche Vollmacht der Vergebung und des Heils. Und alle, die es im Glauben annehmen, sie empfangen, was ihnen durch die Verkündigung des Wortes gebracht worden ist. Auch das habe ich gestern Abend schon sagen wollen, wir sind nicht eine Gemeinde, ich meine jetzt nicht als Gruppe, sondern ich spreche die Gesamtgemeinde des lebendigen Gottes an, die Glieder seines Leibes, die Erstlingsschar, die an der Entrückung teilnehmen wird. Wir sind nicht Verwalter einer Konkursmasse, sondern Verwalter der wiedererstatteten göttlichen Wahrheiten und Gnaden, die uns zuteil geworden sind in diesen letzten Tagen. Natürlich mag die Sanierung nicht von heute auf morgen kommen, aber sie muss vorbereitet werden. Und dazu ist es notwendig, dass wir die göttliche Ordnung erkennen und begreifen, was Wiedererstattung bedeutet. Noch einmal den Gedanken, wenn im Alten Testament jemand sein Hab und Gut verpfänden musste, wenn er schuldig wurde und dann kam das Heiljahr, dann kehrte er zu seinem ursprünglichen Besitz wieder zurück. Was ist die Botschaft der Wiedererstattung ohne die direkte Wiedererstattung wert? Es wäre nur eine neue Theorie, aber Gott stimmt mit seinen Worten und Taten immer überein. Ihr werdet nicht erleben, dass Gottes Worte und Gottes Taten nicht übereinstimmen. Und deshalb, wenn er die Botschaft der Wiedererstattung geschenkt hat, sollte er dann nicht die Wiedererstattung geben? Ist er nicht an sein Wort gebunden? Geht sein Wort nicht als Verheißung dem voraus, was er sich vorgenommen hat zu tun? Das dürfen wir von Herzen glauben. Wie viele können das glauben, dass Gott lebt, dass er eine Botschaft gesandt hat, dass die Posaune des vollen Evangeliums ertönt und dass alle Gotteskinder zu ihrem ursprünglichen geistlichen Besitztum zurückkehren dürfen durch die Gnade unseres Gottes. Ihr Lieben, es bedarf der inneren Zustimmung in deinem Herzen. Während der Predigt muss das immer wieder kommen. Ja, Herr, so ist es. Herr, ich glaube es. Herr, ich danke dir. Es muss dahin kommen, dass eine göttliche Atmosphäre in der Versammlung zustande kommt, unter der Verkündigung des Wortes und der Leitung des Heiligen Geistes. Und dann wird Gott zu seinem Rechte kommen und sich uns neu offenbaren können. Wenn wir aber die Dinge, die als Schattenbilder im Alten Testament gezeigt wurden, nicht verstehen, dann gehen wir an der Wirklichkeit im Neuen Testament vorbei und schweben in anderen Welten, nur nicht in der wir sein sollten. Aber Gott hat sein Volk in Gnaden angesehen. Ich glaube, dass es nicht vergeblich war. Ich glaube, dass Gott eine Braut herausruft aus allen Sprachen, Völkern und Nationen und dass diese Braut eine Wortbraut sein wird, voll erstattet in den göttlichen Dingen, auch mit der Liebe Gottes erfüllt. Als die Sänger gesungen haben, dort reicht man sich die Brüderhand. Oh, ich dachte bei mir selber, wenn wir sie uns hier nicht reichen, dann dort auch nicht. Hier muss es beginnen. In deinem und in meinem Herzen muss die Liebe Gottes sein, die auf Golgatha in der Tat offenbar geworden ist, in völliger Vergebung und in vollem Heil. Nicht erst drüben, sondern hier muss es aus Gnaden geschehen. Da antwortete der Herr, wohlan, ich schließe einen Bund. Soll ich euch noch aus Offenbarung 10 vorlesen, Vers 1, von dem Engel des Bundes, der herabkam? Gott hat ein Bundesvolk auf dieser Erde. Er hat sein alttestamentliches Bundesvolk, das sein Volk bis ans Ende bleiben wird. Und er hat die neutestamentliche Gemeinde. Menschen, die wiedergeboren worden sind, ja, die das Erstgeburtsrecht haben. Lasst mich aus Kapitel 34 jetzt noch Vers 19 lesen. Alle Erstgeburt gehört mir. Und dann aus Vers 20, jeden Erstgeborenen von deinen Söhnen sollst du lösen. Man konnte laut Gesetz im Alten Testament zwar dem Esel, wenn man ihn nicht lösen wollte, das Genick brechen. Man konnte ihn nicht frei laufen lassen. Entweder wurde dem Esel das Genick gebrochen oder er wurde durch das Lamm gelöst. Eins von beiden. Wenn der betreffende Eigentümer nicht bereit war, den Esel zu lösen, dann musste ihm das Genick gebrochen werden. Ihr Lieben, das ist schon ein sehr guter Hinweis. Wir alle wären ja tatsächlich mit langen Ohren dahin gegangen. Aber Gott, unser Herr, hat uns in Gnaden angesehen. Und das Lamm Gottes ist für uns geschlachtet worden. Wir sind erlöst. Aber es heißt nachher auch gleich, jeden Erstgeborenen von deinen Söhnen sollst du lösen. Das wurde nicht freigestellt. Dahinter stand ein göttliches Muss. Der Erstgeborene musste gelöst werden. Alle, die zu der Erstlingsschar gehören, sind erlöst worden. Gott hatte gemäß seinem eigenen Gesetz gar keine andere Möglichkeit, als die Erstgeborenen zu lösen, und zwar durch das Blut des Lammes. Aber diesen Erstgeborenen wird jetzt etwas auferlegt, und das steht in Vers 25. Du sollst das Blut meines Schlachtopfers nicht zusammen mit gesäuertem Brot darbringen und vom Opferfleisch des Passafestes darf nichts über Nacht bis zum anderen Morgen übrig bleiben. Hauptsächlich diese Mahnung. Gehen wir doch der Reihenfolge nach, ehe wir jetzt gleich schließen. Gott macht einen Bund und er gibt die Verheißung, Wunder und Zeichen unter seinem Volke zu tun, wie sie auf der ganzen Erde unter allen Völkern noch nie geschehen waren. Alle Völker sollten sehen, dass Gottes Volk mitten unter ihnen ist und dass sie diesen Anspruch mit Würde gerechtfertigt sehen in ihrer Mitte. Bundesschließung, Verkündigung, Wunder zu tun. Dann geht es um die Lösung der Erstgeborenen und dann darum, dass das Blut der Schlachtopfer nicht zusammen mit gesäuertem Brot dargebracht werden kann. Paulus hat in 1. Korinther 5 wohl gesagt, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig schon den ganzen Teig durchsäuert.
Sieben Tage musste Israel ungesäuertes Brot essen. Und Bruder Brenham sagt, diese sieben Tage waren ein Hinweis auf die sieben Gemeindezeitalter. Nun aber, am Ende der Tage hat Gott aufgeräumt. Gott hat geredet. Gott hat Wunder getan. Gott ruft die Erstgeborenen heraus und lässt ihnen wissen, ich habe euch gelöst, herausgelöst. Ich habe den Preis bezahlt. Wenn jemand etwas zum Pfandhaus bringt, so wird mir gesagt, dann kann man es herauslösen, indem man etwas bezahlt. Wir sind alle herausgelöst worden durch das Blut des Lammes. Und der Feind hat kein Anrecht mehr an uns. Nicht an unsere Seele. Sogar bei Hiob, der ja in die Hände des Feindes gegeben wurde, sprach Gott, nimm ihn, aber seine Seele darfst du nicht antasten. Der Feind kann uns schlagen auf mancherlei Art und Weise, aber unsere Seele kann er nicht antasten. Und das göttliche Leben liegt in der Seele. Und dafür sind wir Gott von ganzem Herzen dankbar. Das Blut ist angestrichen. Die Erstgeborenen hören das Geschrei der Würgeengel. Der Tod, der geistliche Tod zieht durchs Land. Aber die bluterkaufte Schar erinnert sich in diesen bösen Tagen an das, was Gott getan hat durch das Blut des Lammes. Er hat einen ewigen Bund geschlossen. Und der Herr braucht kein zweites Mal mehr ein Opfer für die Sünden darzubringen. Es steht geschrieben, nachdem er sich als Opfer dargebracht hat, ein für allemal ist er zu Rechten der Majestät Gottes und wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Aber sein Blut spricht weiter für uns. Es ist ja nicht nur mit der Vergangenheit abgerechnet worden, sondern das Blut des Lammes ist für alle Erstgeborenen da bis zur letzten Stunde unseres Lebens. Die Gemeinde des lebendigen Gottes steht unter der Deckung des Blutes des Lammes und ist in diesen Bund mit Gott eingeschlossen worden. Ich werde einen Bund mit dir schließen, werde Wunder tun. Das Erstgeborene soll gelöst werden. Und mit meinem Blut sollt ihr kein gesäuertes Brot darbringen. Ihr Lieben, in allen Erweckungen ist immer wieder alter Sauerteig mit hinübergenommen worden. Und es war die schwerste Aufgabe, die ein Mensch seit den Tagen des Herrn hatte, die unserem Bruder Brenhem zuteil geworden war. Gegen alle Überlieferungen, gegen alles, was aus Babylon mitgebracht wurde, Stellung zu beziehen und das reine Wort Gottes zu verkündigen. Und das mag vielleicht nicht allen bekannt sein, aber die Juden, die sich ja hauptsächlich nach dem Talmud richten, auch wenn sie aus der Tora lesen oder aus den Propheten, ihr tägliches Leben wird doch vom Talmud dirigiert und beherrscht. Und wer nachliest, der kann feststellen, dass der Talmud in der babylonischen Gefangenschaft entstanden ist. Und wenn man darüber nachdenkt, dass Menschen, die Gott herausgerufen, denen er ein heiliges Wort mit auf den Weg gegeben hat. Sie bringen aus Babylon den Talmud mit allen Vorschriften und Gebräuchen und so weiter. Ist nicht das Gleiche mit der neutestamentlichen Gemeinde geschehen? Woher sind all die Überlieferungen, die heute überall verkündigt werden? Sind sie aus den Tagen des Herrn und der Propheten? Sind sie aus den Tagen der Apostel? Sie sind mitgebracht worden aus der babylonischen Gefangenschaft. Aber Gott sei Dank, der uns die Gnade verleiht, das jetzt klar zu unterscheiden. Möge uns die Offenbarung Jesu Christi so groß, so mächtig, so gewaltig werden, dass wir im göttlichen Licht alles andere erkennen und unserem Herrn danken für das, was er getan hat. Denn wahrlich, er hat Großes, sehr, sehr Großes an uns getan. Die meisten scheinen es noch gar nicht gemerkt zu haben. Ich hoffe nicht, dass wir daran vorbeigehen. Möge Gott Gnade schenken. Dieses Wort Gottes muss und wird ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Einmal stellte Bruder Brenhim die Frage nach einer Versammlung auf dem Heimwege. Was meinst du, obwohl die Menschen begreifen, was gepredigt wurde? Ihr Lieben, jetzt ist die Zeit da. Jetzt offenbart uns der Geist das Wort, das uns hinterlassen wurde. Jetzt führt er in alle Wahrheit hinein. Und ich sage euch schon heute, wenn es Gott gelingen kann, in deinem und in meinem Herzen, in unserem Leben, diese göttliche Ordnung herzustellen und allen alten Sauerteig, alle überlieferten Erkenntnisse und Lehren, alles, was aus Babylon stammt, nicht nur Gottheit, Taufe, Abendmahl, sondern wirklich alles, was aus Babylon stammt, hinauszutun und ein neuer Teig der Süßigkeit und Lauterkeit zu werden, dann wird das Blut des Lammes und das Wort Gottes und der Geist Gottes voll zur Auswirkung in unserem Leben kommen. Diese drei Dinge, das Blut, das Wort und der Geist, müssen wirksam werden unter dem Volke Gottes. Und sein Wort wird nicht leer zurückkehren. Es wird ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Und manchmal empfinde ich ein wenig Wehmut in meinem Herzen, dass Bruder Brenhim, der solch ein schweres Los auf sich nehmen musste, verkannt und abgelehnt wie kein anderer, bestätigt und geliebt wie kein anderer. Wisst ihr, wenn die Geister sich scheiden, dann gibt es keinen Zwischenraum mehr. Ihr wisst, was ich meine. Die einen haben ihn ganz abgelehnt und die anderen haben ihn ganz aufgenommen. Wer meint, mitten gehen zu können, der wird weder hier noch da sein können und im Grunde genommen wird er an beidem Anteil haben wollen und doch keines oder na, eines ist ihm immer sicher. Das eine ist den Menschen ja sowieso sicher, aber wohl dem, der seine Entscheidung für Gott trifft und der sagt, Herr, du hast geredet. Manche mögen sich auch an dem Zeugnis, das er gab, stören, als der Engel, der ihn durch die Herrlichkeit führte, durch das Paradies sagte, alle, die du je geliebt hast und die dich je geliebt haben, hat Gott dir hier gegeben. Oh, die Frommen, die würden kommen. Es kommt doch gar nicht darauf an, wenn du nur den Herrn Jesus liebst, dann ist doch alles in Ordnung. Ihr Lieben, unser Herr hat es selber gesagt. Wie kannst du Gott lieben, den du nicht siehst? wenn du deinen Bruder, den du siehst, nicht liebst? Mit den Lippen haben Gott schon Millionen geliebt, aber in der Tat lieben ihn nur diejenigen, die er herausgeliebt hat und die sein Eigentum sind, die das Erstgeburtsrecht haben und die bereit sind, keinen Sauerteig mehr zu mischen, sondern das Wort des Herrn so zu glauben, wie es uns hinterbracht oder überbracht und hinterlassen worden ist. Wie viele sind bereit, wirklich dem Herrn zu begegnen und zu sagen, mein Gott, wir erkennen, dass du nach all den Jahren jetzt ganz deutlich, ganz persönlich, direkt mit uns redest und hilf uns, dass wir es verstehen, darauf eingehen und uns dir zur Verfügung stellen. Unser Herr sieht ja in unsere Herzen hinein und er weiß, wie wir es meinen. Gott stellt seinen Anspruch auf seine erlöste Schar. Das Blut des Lammes ist geflossen, der Bund ist geschlossen, das Opfer vollbracht. Wir sind ein Eigentum des Herrn, als die Erstlingsschar, die auch den Geist als Erstlingsfrucht empfangen muss. Über den Samen des Wortes muss jetzt der Geist Gottes kommen, um diesen Samen hervorzubringen und fruchtbar zu machen. Gott wird in uns ein solches Verlangen hineinlegen und es dann auch stillen. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und herrlicher Name. Amen.